Der Karl hat mich gebeten, vor ein paar Monaten schon her, ob ich mal kommen kann, euch das Wort zu bringen. Und wenn man ein paar Monate Zeit hat, dann bewegt man so einiges. Da stellte mich die Frage, ja, was sage ich denn? Da dachte ich, ja, ich rede viel von mir, mit dem, was ich mit Jesus erlebt habe, was Gott getan hat. Ja, und dann habe ich gedacht, na, da stehe ich vielleicht so viel im Mittelpunkt. Ich möchte gern, dass ihr gestärkt werdet, dass ihr ein Wort bekommt, dass ihr ermutigt werdet. Und es ging so ein bisschen hin und her und dann vor ein paar Wochen habe ich in der Bibel gelesen und habe gemerkt, ja, genau, das ist das Wort. Das würde ich euch gerne vorlesen. Und da habe ich dann ein bisschen dran gearbeitet und versucht, irgendwo ein bisschen herauszukristallisieren, was ich denke, was wichtig wäre, was für uns gut ist. Vielleicht unter dem Thema Leben in der Endzeit ist herausfordernd. Also irgendwo merken wir doch, wenn man so die ganzen Katastrophen sieht, wenn man so miterlebt, was da in der Welt läuft, da gewinnt die Offenbarung mehr an Bedeutung. Auf der anderen Seite hegt es in uns vielleicht auch Ängste. Wie kann ich da drin bestehen? Oder wie schaffe ich es? Oder was brauche ich, um in dieser Zeit der Herausforderung mich zu stellen? Was brauche ich denn da? Und er schreibt in der Offenbarung 1, Vers 4 bis 8: Johannes an die sieben Gemeinden Asiens. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistwesen, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, der aus uns ein Königreich gemacht hat, eine Priesterschaft für Gott, für seinen Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Ich fand es interessant, die Einleitung, das war was du gesagt hast in der vorher. Du hast da ein bisschen schon was vorweggenommen von dem, was ich sagen wollte. Aber das macht ja nichts, wenn wir sozusagen das Wort Gottes öfters hören und jeder bringt es auch ein bisschen auf seine Art und Weise. Also mich hat es bewegt zu sagen, Gnade sei mit euch. Ja, was heißt Gnade? Was ist es, wenn wir über Gnade reden? Dann geht es doch um Schuld und Sünde und wie es dazu auch einer Lösung kommen kann. Eine Sünde, die Gott eigentlich nie wollte. Er wollte es nicht. Das war ihm fremd. Ja, und doch, der Mensch entfernte sich, Adam und Eva, aber da können wir uns auch mit hineinnehmen. Der Mensch entfernte sich aus der Gegenwart Gottes. Er fällt in Sünde und verstrickt sich. Und er lebt buchstäblich auch die Konsequenzen seines Handelns. Und manche gehen in sich und kehren um von ihrem bösen Wege, so wie der verlorene Sohn. Der war weit weg vom Vaterhaus. Da, wo ihm dann das Geld ausging, da, wo er dann extreme Erlebnisse gehabt hat, da kamen Erinnerungen in ihm hoch. Wie war denn das? Früher, kann es wieder gut werden? Kann ich wirklich wieder zurückkommen zu meinem Vater? Ich erinnere mich an und das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man tief im Dreck steckt, dass einem, ja, da ist vielleicht ein Funke Hoffnung, könnte es sein, aber die Realität ist, wenn ich mich selber anschaue, da habe ich nicht sehr viel Hoffnung für mich. Ich weiß noch, dass Floyd McLuhan uns, wie wir jung im Glauben waren, hat er uns eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, ich glaube, es war in Afghanistan, Er ist in Drogen verstrickt gewesen und er wollte nach Hause, nach Holland, wo er herkommt. Aber er war sich nicht sicher. Er wusste, seine Eltern sind mit gebrochenem Herzen, leben sie dort, weil der Sohn einfach weit weg ist und kaputt ist. Und dann schreibt er einen Brief. Lieber Papa, ich möchte gerne nach Hause kommen, aber ich weiß nicht, ob ihr mich noch annehmen wollt. Ich werde an diesem Tag mit dem Datum, mit dem Zug von einer Stadt zur anderen fahren und ich weiß, dieser Zug fährt am Grundstück vorbei. Und wenn ihr wollt, dass ich nach Hause komme, dann tut einfach ein weißes Handtuch an den Baum hängen. Dann weiß ich es. Und dann stieg er in den Zug rein, dann kommt so eine Kurve und dann schaut er, wird es wirklich so sein? Wird mein Vater da dieses weiße Handtuch hinhängen? Wenn nicht, dann fahre ich weiter. Und zu seiner Überraschung, es war kein Handtuch, kein einziges Handtuch, sondern 10, 20 Handtücher an dem Baum gehängt. Gott sehnt sich danach, gnädig zu sein. Gott wartet, wie beim verlorenen Sohn. Von ferne hat er ihn gesehen. Ja? Gott wartet auf uns, um uns gnädig zu sein. Sicherlich auch der Umkehrprozess, dass man sich aufmacht und umkehren möchte. Aber von ferne sah er den Sohn. Wie macht man das, von ferne schauen? Das muss ja, wenn der Sohn vielleicht 2, 3 Jahre unterwegs war, wie war denn der Vater? Hat er nur zufällig mal rausgeschaut? Ich glaube nicht. Da gibt es eine Sehnsucht in Gottes Herzens, des Wartens und des Schauens und der Sehnsucht, ich möchte meinen Sohn wieder umarmen. Und da kam der Sohn. Und das Erste, was er sagt, ich bin nicht würdig, jetzt in meinen eigenen Worten, ist auch heute schon von dir gesagt worden, behandle mich wie einen Sklaven. Also nicht wie Sohn, sondern wie ein Knecht. Und der Vater gibt ihm ein neues Kleid als Zeichen dafür, dass es ein neuer Lebensabschnitt, eine Vergebung in sein Leben reingekommen ist und einen Ring als neue Identität. Er ist wieder angenommen worden. Aber das, was ich sagen wollte, ist einfach, Gott wartet auf uns, Gott wartet, uns gnädig zu sein. Aber er wartet auch, dass wir ihn bestürmen, dass wir zu ihm kommen. Das ist eine Ebene von Gnade sei mit euch. Es gibt noch eine zweite Ebene mit Gnade sei mit euch. Das ist eine eher überraschende Gnade. Ich erzähle wieder, und da fließt meine Gedanken von früher ein bisschen rein, meine persönlichen Erfahrungen und auch mit Freunden. Ich teile einfach meine Geschichte von einem guten Freund von mir, Dirk Hellmann, Krankenpfleger. Ja, arbeitet im Krankenhaus, aber sein Leben war nicht glücklich. Er fängt an, Drogen zu nehmen. Und dann, wie es halt so ist, im Laufe der Zeit hat er keinen Bock mehr, so sagt man heutzutage, da im Krankenhaus die Alten und Kranken zu pflegen. Er macht sich auf und fliegt nach Thailand, nach Goa, um dort so ein bisschen mehr seinen Lebensstil zu pflegen, und da ist also sehr, sehr große Freizügigkeit mit Drogen. Und er kam also tiefer rein, hat dann auch Heroin gespritzt und er wandert so und fällt in eine Zisterne. Ich habe die Zisterne mit Foto gesehen, also sehr authentisch. Ist ungefähr 4 Meter tief, 1,50 Meter breit und er fiel rein. Und das Wasser war bis hierher, war es Wasser. Und er weiß bis heute nicht, wie er aus dieser Zisterne rausgekommen ist. Er drückt es mit eigenen Worten aus und er hat gesagt, Werner, der Herr Jesus hat mich an die Hand genommen. Plötzlich war er draußen, aber das war jetzt nur örtlich. Er ging, ich weiß nicht, 1-2 Kilometer hat er mir nicht gesagt, aber relativ nah, kam er in ein katholisches Kloster, zu Klosterschwestern, und dort hat er sein Leben Jesus übergeben. Ist frei geworden von Drogen und ist heute Leiter einer Rehabilitationsarbeit von Teen Challenge. Er hilft den Drogenabhängigen freizukommen. Ich würde das sagen, das ist eine Gnade unverdienterweise. Die Gnade hat er nicht gesucht. Da kam der Vater und hat gesagt, jetzt nehme ich dich bei der Hand. Und das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die wir machen, vielleicht jetzt nicht so jetzt im so extrem oder so eindrücklich, aber haben wir es nicht so erlebt, dass Gott uns manchmal einfach an die Hand nimmt? Ganz überraschenderweise, Gnade sei mit euch. Das ist der Charakter Gottes, dass er es liebt, uns zu überraschen. Und da gibt es noch eine dritte Ebene. Und die geht mehr, wie soll ich sagen? Gott hat uns eingebunden in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft. Und da wird die Gnade oft freigesetzt, wenn man füreinander betet. Über die Jahre habe ich das immer wieder gehört und erlebt. Da gibt es sicherlich Erfahrungen bei mir, bei uns, bei uns allen. Man hat eine Not. Und man fängt an zu beten und betet und betet und irgendwo scheint es nicht so, dass sich was ändert. Und manchmal ist es so, dass wir nicht unbedingt diejenigen sein müssen, die etwas durchbeten, sondern dass wir da den Bruder oder die Schwester haben und wir sagen können, kannst du für mich mal beten? Ich glaube, dieses Gebet füreinander, ja, setzt die Gnade frei. Das ist dann nicht mehr der Herr und ich, wir zwei, sondern hineingestellt in Gemeinde, und da wird Gnade freigesetzt, indem man sagt, Bruder oder Schwester, kannst du für mich beten? Gnade sei mit euch. Und das ist einfach auch eine Ermutigung für das Gebet füreinander. Auch in Zeiten, wo man vielleicht selber nicht so stark ist, ja, sich zu demütigen und zu sagen, bitte kannst du für mich beten. Und oftmals ist es so, innerhalb von kürzester Zeit wird das Gebet des Bruders erhört. Gnade sei mit euch. Und Friede. Friede sei mit uns. Ja, Friede kommt da, wo ich mit Gott im Reinen bin. Da zieht Friede ein, da wäre ich befreit von Unrast. Ein persönlicher Friede. Aber, und das, da möchte ich einfach nur ein paar andere Aspekte mit hineinnehmen, Friede hat auch etwas mit Beziehungen zu tun. Der Mangel an Frieden ist ein Symptom von einer gestörten Beziehung. Und da möchte der Herr Jesus Friede bringen in Beziehungen, in der Du- und Du-Beziehung. Ich sage jetzt hier etwas Persönliches, was mich in den letzten 1,5 Jahren sehr belastet hat. Aber ich möchte es euch mitteilen, einfach um euch ein bisschen Anteil zu nehmen, was ich durchgemacht habe. Ich wurde in einer sehr, sehr schwierigen und verletzenden Art in einem hohen Maß verleumdet. Von einem Bruder, den ich eigentlich sehr schätze. Ja, und er hat mich schriftlich verleumdet. Und ich weiß auch nicht, ob das über das Schriftliche hinausging. Ja, und es hat mich sehr stark belastet. Als ich das gelesen habe, bin ich sofort zu meinem Leiter-Ehepaar und zu einem anderen Ehepaar, was ich sehr schätze, was er wird nächsten Sonntag hier predigen, zu Oberlechners, gegangen und habe gesagt, schaut her, das, so schaut die Verleumdung aus. Und es ist so weit weg von dem, was ich lebe. Das ist einfach eine totale Lüge. Und Sie kennen mein Leben. Sie kennen mein Leben. Sie kennen mich 30 Jahre teilweise. Sie kennen unsere Familie. Sie kennen unsere Lebenssituationen. Und die fassen sich an den Kopf und sagen, das kann nicht sein. Und wir haben dann daran gearbeitet, an einem Gespräch, an einem klärenden Gespräch. Und das Ergebnis, das war für mich eigentlich traurig. Weil dieser Mann hat zu mir gesagt, das war ein Missverständnis. Es hat mich 1,5 Jahre lang gekostet an Lebensqualität. Und er sagt, Herr Bruder, das war ein Missverständnis. Und ich diesem Phänomen, und ich sage das nicht wegen mir, aber diesem Phänomen begegne ich in der letzten Zeit öfters, dass wir bei der Beziehungsklärung oft sagen, das war ein Missverständnis. Da geht es nicht um Vergebung und Versöhnung, sondern auf der verbalen Seite sagen, du nimmst nicht so ernst oder du bist so dünnhäutig oder du hast es missverstanden. Aber die Beziehung, eine geheilte Beziehung schaut dann anders aus, wenn man wirklich zur Vergebung kommt und sagt, du, es tut mir leid. Wenn der Sohn, sozusagen Versöhnung, wenn der Sohn in die Beziehung reinkommt, dann schaut die Beziehung wieder anders aus und da kommt Friede hinein. Ich habe diese Person in der letzten Zeit nicht mehr gesehen, ja, aber ich bin gespannt, wie das sein wird, wenn ich die Person wieder sehen werde. Es macht mich traurig, ja, dass manche diesen Frieden in Beziehung so angehen, indem sie sagen, ja, hast es missverstanden. Aber wir dringen nicht durch zur Versöhnung. Und das ist ein Phänomen und ich möchte es einfach mal mitteilen, vielleicht schwingt es bei euch auch so, das Empfinden, dass das kommt öfters. Und das soll man nicht Raum geben, zu sagen, das ist nicht okay. Ja, du hast es schriftlich formuliert, ich habe es schwarz auf weiß. Ja, du kannst nicht sagen, das war ein Missverständnis. Ja. Der persönliche Friede, die Beziehung